Thema. Und zwar freue ich mich sehr, dass heute Mario Neumann von der Medico, von der Zentrale in Frankfurt hier bei uns ist. Ich denke, das wissen auch viele von euch. Medico International ist eine Menschenrechts- und Hilfsorganisation seit über 50 Jahren, die seit eben 50 Jahren mit PartnerInnen aus den Ländern des globalen Süden zusammenarbeitet, auch von Anfang an viel in Latein-, Süd- und Mittelamerika gearbeitet hat, also auch in Nicaragua zum Beispiel wieder vor, wo es um dem Vorthema ging, aber eben auch in Chile. Und es geht jetzt heute, das Thema ist Chile von Aufbrüchen und Einbrüchen. Ich denke, das trifft sehr gut. Es war so eine Aufbruchsstimmung und ich denke, das war eine sehr emotionale Stimmung letztes Jahr. Man hatte so das Gefühl, es ist endlich mal was Positives in diesen ganzen Schrecknissen, die ablaufen. Endlich mal was, wo was sich zum Guten wenden könnte. Und Marion hatte mir vorher noch erzählt, er war auch im Frühjahr in Chile und hat da die Kampagne Adios Neoliberalismo mit auf den Weg gebracht, wo Medico International diese Vorbereitungen für das große Referendum versucht hat zu unterstützen. Und er hat mir jetzt vorhin gesagt, bereits in den Gesprächen im Frühjahr war klar, dass es alles nicht so easy wird, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Also so ein klarer Durchmarsch eines Jahr, sondern bereits da war zu spüren, irgendwas hakt. Und ich bin jetzt sehr interessiert und sehr gespannt, was Mario uns da genauer erzählt, warum das Ganze ja gescheitert ist, ziemlich klar gescheitert ist. Und ich freue mich drauf, was er da zu berichten hat. Mario, ich übergebe an dich.
So, funktioniert das? Super. Ja, danke Elke. Vielen Dank für die Einladung hier heute Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Zur 46. Lateinamerika-Woche habe ich auch gelernt jetzt in Vorbereitung auf diesen Abend. Ich wusste, dass ich schon einige verpasst habe, aber dass es so viele sind, ist mir dann erst auf dem Hinweg klar geworden. Ja, du hast es gerade schon gesagt, ich fange vielleicht mal ein bisschen auch nochmal, bevor ich über Chile rede, mit der Stimmung hier an. Es ist in der Tat so, ich habe jetzt doch noch ein paar Veranstaltungen gemacht, der Art, wie sie heute auch ungefähr sein wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, es waren einige, aber ich habe noch keine Anfragen nach dem 4. September entgegengenommen. Also es ist natürlich so, es haben viele Leute, glaube ich, auf das Land, was ja auch die Lateinamerika-Solidarität in den letzten 50 Jahren, ist ja dieses Jahr auch 50 Jahre Putsch, sehr beschäftigt hat, doch auch dort drauf geschaut, nicht nur in der Hoffnung, dass es eine gute Nachricht sein möge in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Pandemie, sondern auch, dass sich irgendwie gerade in Chile die Geschichte eigentlich nochmal wendet. Ja? Also dass auch die zum Teil auch verloren geglaubten Kämpfe, die Maulwurfsarbeit der letzten Jahre, dass sich das alles nochmal umschreibt eigentlich in eine einen anderen Zeitstrahl und von einem anderen oder neuen Ende aus vielleicht auch nochmal in neuem Licht erscheint. Und ich möchte jetzt keinen Katzenjammer verbreiten, aber das ist natürlich, und viele von euch und Ihnen werden das auch so empfunden haben, die sich vielleicht auch schon ein bisschen länger mit Chile und der Chile-Solidarität beschäftigt haben, auch eine besondere Tragik dessen, was jetzt passiert ist. Also nicht nur ein Aufbruch, der vielleicht 2019, wie es jetzt in den jüngeren Zeitstrahlen erzählt wird, begann, sondern auch ein Kampf, der über mehrere Generationen mit vielen Toten, mit noch viel mehr Gefolterten und Eingesperrten, ja, dann doch nicht das allerletzte i-Tüpfelchen machen konnte auf diese lange Geschichte, die wir eben im Sommer jetzt auch, im Frühjahr und Sommer auch sehen konnten, dass es diese lange Geschichte und Tradition auch war, auf der vieles aufgebaut hat. Nichtsdestotrotz, deswegen meine kurze Vorrede, denke ich, dass es, auch wenn das Verfassungsreferendum gescheitert ist, wichtig ist, doch an das zu erinnern, was in den letzten Jahren in Chile passiert ist und auch daran zu erinnern, dass der Aufstand 2019 nicht vom Tisch ist und auch, dass er möglicherweise, nur vielleicht anders als gedacht, auch ein Rahmen ist, in dem man verstehen muss, was dieses Referendum und der gescheiterte Verfassungsprozess uns zu sagen hat. Und zweiter Vorrede und dann geht's los mit einem kurzen Video, nämlich über den Aufstand von 2019, von dem ich denke, dass er doch nochmal es verdient, gewürdigt zu werden, wenn man über Chile heute redet. Natürlich, das, was ich jetzt sage, ist nicht einfach ein Länderbericht, sondern es gibt eine große Frage, nämlich warum ist es gefloppt? Warum ist es so auch dramatisch und klar gescheitert jetzt im letzten Herbst? Und was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Und vielleicht nicht nur in Chile und für Chile, sondern auch hier. Aber jetzt geht's erstmal mit einer kleinen Erinnerung und auch mit was anderem als Katzenjammer los.
Am 4. Oktober 2019 kündigte das Expertengremium für den öffentlichen Verkehr in Santiago de Chile eine Fahrkartenpreiserhöhung von 30 Pesos in den Hauptverkehrszeiten an, umgerechnet 4 Euro Cent. Es ist die vierte Preiserhöhung in 2 Jahren, in einem der teuersten öffentlichen Nahverkehre weltweit. Der Wirtschaftsminister erklärt der Bevölkerung, wer früher aufsteht, kann den niedrigeren Tarif nutzen, der vor den Stoßzeiten gilt. Die Hälfte der chilenischen Bevölkerung lebt von umgerechnet 500 Euro im Monat. Fast ein Viertel dieses Durchschnittseinkommens fließt für die Einwohner Santiagos in die Mobilität. In den Wochen nach der Preiserhöhung beginnen Schüler gruppenweise schwarz zu fahren und die Schranken für andere Passagiere zu öffnen. Am 18. Oktober kommt es zu Großdemonstrationen und Ausschreitungen. Metrostationen sowie Busse werden in Brand gesetzt.
Soy conductor de metro. Estoy atrapado en la estación. Se está incendiando la estación.
Tengo que salir de acá. Die Metro wird komplett geschlossen zu Feierabend. Millionen von Menschen befinden sich auf den Straßen. Die Proteste eskalieren. Am 19. Oktober wird von der Regierung ein Ausnahmezustand in der Hauptstadt erklärt. Präsident Sebastián Piñera gibt den Ton an. Wir sind im Krieg gegen einen mächtigen Feind, unstillbar, der niemanden und nichts respektiert und der bereit ist, Gewalt und Delinquenz ohne Grenzen anzuwenden, sogar wenn es zu dem Verlust von Menschenleben führt, mit nur einer Absicht, so viel Schaden wie möglich zu verursachen.
Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra.
Estamos en guerra.
Estamos en una guerra. Que no ha terminado la guerra.
Der Ausnahmezustand wird kurz darauf auf andere Regionen Chiles erweitert. Im Kontext von Chiles politischer Vergangenheit wecken die Bilder von Panzern auf den Straßen und Soldaten, die auf die Bevölkerung schießen, düstere Erinnerungen an die durch Putsch eingesetzte Militärdiktatur Augusto Pinochet, unter der Menschen verschwanden, gefoltert wurden und unter der jegliche politische Opposition lebensgefährlich war. Doch die jüngeren Generationen lassen sich nicht einschüchtern. Trotz der Ausgangssperre gehen die Menschen weiter auf die Straßen. Cacerolazos, das Schlagen auf leere Töpfe, ist eine alte Protesttradition in Chile, der Klang der politischen Unzufriedenheit.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los packs.
Casi no más, casi no más, casi no más, casi, casi, casi no más, casi no más, casi no más, casi, casi, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado.
20. Oktober. Piñera sagt die angekündigten Preiserhöhungen ab.
Primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro.
Doch die Proteste gehen weiter. Inzwischen geht es um viel mehr als die ursprünglichen 30 Pesos der Preiserhöhung. Es geht um die fast 30 Jahre seit dem Ende der Diktatur, in denen viele der Strukturen und Verhältnisse, die unter der Diktatur herrschten, unverändert blieben. Videos wie diese schüren den Verdacht, dass die Polizei selber Brände stiftet, um die Eskalation weiter anzufeuern und um exzessive Gewalt zu legitimieren und damit Menschen von weiteren Protesten abzuschrecken. Andere Aufnahmen zeigen Polizisten bei Plünderungen. Brandstiftungen in Supermärkten wie Lidl, eine Tochter des US-amerikanischen Konzerns Walmart, oder in Apotheken von Salcobrand, die Medikamente zu bis zu 80% Profit verkauft, hatten starken symbolischen Wert. Diese verkörpern die oligopolistische Macht globaler Konzerne, denen in der Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte in Chile freie Bahn gegeben wurde. Preisabsprache-Skandalen der letzten Jahre, wie beim Toilettenpapier, Geflügel und bei Medikamenten, sorgen für ein allgemeines Misstrauen gegenüber der politischen und wirtschaftlichen Elite. Niedrige Löhne bei hohen Lebensunterhaltungskosten, Gesundheits-, Bildungswesen und sogar Wasserversorgung, die in privatem Besitz sind und deren Preise denen in europäischen Ländern gleichen. Alle diese Faktoren bilden die Grundlage der Massenproteste in Chile.
Es el mismo lugar hace 15 años atrás, los eucaliptos, pero está transformado en un basural. Y el agua está en los cerros. Se han robado totalmente el río. No queda una gota de río.
En la provincia chilena de Petorca, los puentes prácticamente han perdido su función. Pero el agua no ha desaparecido. Está en las plantaciones de aguacates. Miles de hectáreas de esta fruta, que consume grandes cantidades de agua antes de ser exportada, también a Alemania.
Chilenische Haushalte sind die am höchsten Verschuldeten in ganz Lateinamerika. Soziale Mobilität bleibt in Chile aufgrund eines Zweiklassensystems in den Bildungswesen gering. Schulen und Hochschulen sind zum Großteil privat finanziert, insgesamt der höchste Anteil unter allen OECD-Ländern. Gegen das privatisierte Bildungswesen und vor allem die geringe Qualität öffentlicher Schulen gab es bereits 2001, 2006 und 2011 Proteste von Schülern und Studenten, die ebenfalls mit einem hohen Maß von Polizeigewalt beantwortet wurden. Das Bildungssystem blieb unverändert. Die jetzigen Proteste wurden zwar auch von Schülern initiiert, aber werden jetzt von der weiteren Gesellschaft getragen. Trotz der übermäßigen Anwendung von Staatsgewalt bleiben die Menschen auf den Straßen. Am 22. Oktober kündigte die Regierung ein Paket von Sozialmaßnahmen an. Diese beinhalten unter anderem Erhöhung von Mindestlohn und Mindestrente und eine Stabilisierung der Strompreise. Wir haben die Stimmen der Leute gehört, die Stimmen der Chileninnen und Chilenen, die friedlich ihre Probleme, Schmerzen, ihre Mangel, ihre Träume und ihre Hoffnungen für ein besseres Leben zum Ausdruck gebracht haben. Doch diese Maßnahmen sind den Menschen nicht genug. Die Legitimität der Regierung und weiterhin der Verfassung Chiles ist gestürzt. Die Stimmen auf den Straßen rufen zunehmend nach einer neuen Verfassungsversammlung und nicht lediglich nach dem Rücktritt Piñeras. Die Menschenrechtsverletzungen, die im Lauf dieses sozialen Umbruchs durch Polizei und Militär stattgefunden haben, können nicht ignoriert werden. Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, Folterung, sexuelle Übergriffe und Gewalt aufgrund sexueller Orientierung. Es gibt unzählige Hinweise, dass die Zahl der von Polizei und Militär Getöteten, Gefolterten und Vergewaltigten viel höher ist, als sie offiziell vermeldet. Das Nationale Institut für Menschenrechte hat keinen Zugang zu den Daten aus Krankenhäusern. die Chefin des juristischen Medizinsdienstes, wurde von ihrem Posten entlassen, nachdem die Vermutung aufkam, dass Leichen, die in brandgesetzten Gebäuden gefunden wurden, falsche Todesursachen zugewiesen wurden. Der Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols und eine Unfähigkeit, mit politischem Dissens umgehen zu können, stellt in Frage, ob Chile den Titel einer liberalen Demokratie tragen kann. Am 25. Oktober versammeln sich über 1,2 Millionen in Santiago's Plaza Italia. Es ist die größte Demonstration in den fast 30 Jahren seit dem Ende der Diktatur. Seitdem kehren die Menschen täglich zurück auf die Straßen und rufen weiterhin für eine neue verfassungsgebende Versammlung und damit für tiefgreifende Änderungen des politischen Systems. Die Menschenrechtsverletzungen, die unter dem Militäreinsatz stattgefunden haben, werden von der UNO untersucht.
Ja, jetzt beginnt der traurige Teil des Abends. Wollt ihr ein bisschen Licht? Ja, ich zeige diesen Film immer ganz gerne, weil er atmet, wie man ja merkt, wirklich diese Zeit auch von damals. Er ist, glaube ich, 2 Wochen nach dem Oktober entstanden und fasst einerseits natürlich den ganzen Aufstand im Oktober 2019 und auch das, was dann die Wochen, Monate danach noch passierte, eigentlich ganz gut zusammen und zeigt aber auch den ganzen politischen und auch sozialen Kontext. Natürlich hielt es irgendwie, deutet es zumindest an und viel schneller und mit besseren Bildern, als das jetzt so ein Referat machen könnte. Zum Beispiel Petorca, was ihr gesehen habt, also diese Landschaften oder ehemaligen Landschaften, wo der Avocado-Anbau eigentlich das letzte verbliebene Natur ist. Da sind wir zum Beispiel auch gewesen jetzt bei unserer Reise im März. Ich würde jetzt euch noch mal ein paar Andeutungen geben, was nach dem Oktober 2019 passiert ist und natürlich ein bisschen zugespitzt auf die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass ein Aufstand von dieser Qualität, wo man Meinungsumfragen zufolge ist zeitweise 80-90% Zustimmung in der Bevölkerung auch für die grundsätzlichen Anliegen gab. Also wirklich ein im besten Sinne Pueblo Unido, ein Volksaufstand wahnsinnig breit getragen von Jung und Alt, wie es dann am Ende dazu kommen konnte, dass die von vielen ja auch geforderte neue Verfassung dann so krachend abgelehnt wurde. Also ich würde euch nochmal zu 3 Punkten ein bisschen was erzählen. Der erste mache ich relativ kurz, nämlich den ganzen politischen Kontext. Dann der Verfassungsprozess selber, also wie er auch abgelaufen ist. Entschuldigung. Und dann so ein paar kurze kleine Schlussfolgerungen zur Diskussion euch auch vorstellen. Nochmal zur Erinnerung, was eigentlich passiert ist in Chile. Jetzt bis heute im Prinzip, seit dem Aufstand 2019, also Estallido Social, die soziale Explosion heißt es wörtlich übersetzt. Dann gab es schon im November 2019 die Ankündigung des Verfassungsprozesses, die Gabriel Boric schon mit ausgehandelt hat und die von Sebastián Piñera, den damaligen Präsidenten, auch ein Versuch war, seinen eigenen Sturz zu verhindern mit der Idee oder dem Kalkül, dass er das sozusagen in geregeltere Bahnen lenken könnte. Dann gab es im Oktober 2020 das Referendum über eine neue Verfassung, also die Frage, ob es eine neue Verfassung in Chile geben soll. Die zweite Frage, die gestellt war, war, wenn es eine neue Verfassung gibt, soll sie vom etablierten politischen Personal und seinen Institutionen erarbeitet werden oder von einer verfassungsgebenden Versammlung. Und dort gab es eben 80% Zustimmung, knapp 80% für die neue Verfassung und noch mehr, die dafür votiert haben, dass, wenn es eine neue Verfassung gibt, sie nicht vom politischen Personal erarbeitet werden möge. Dann gab es 2021 die Wahl des Verfassungskonvents, in der die politische Rechte nicht mal eine Sperrminorität, also die ein Drittel Sperrminorität erringen konnte. Und der Verfassungskonvent setzte sich zusammen aus der Linken, aus sozialen Bewegungen und aus sehr, sehr vielen unabhängigen Kandidatinnen und Kandidaten, die dann eben die neue Verfassung mit einer Frist von insgesamt 18 Monaten, die ja also verlängert werden konnte, erarbeiteten konnten. 15 Monate, Entschuldigung. Dann im Dezember 2021 ein sehr wichtiges Ereignis, was in den, jetzt in seinem Ausgang natürlich viele und alle auch bejubelt haben, nämlich dass Gabriel Boric Präsident geworden ist. Aber das Wahlergebnis selber war schon ein echter Knick in diesem doch irgendwie eher linearen Prozess bisher. Also der rechtsextreme Gegenkandidat Kast hatte in der Stichwahl über 45% bekommen und das war eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass nicht mehr als zwei Drittel der Bevölkerung hinter einer Linkswende oder einem antineoliberalen Kurs standen. Aber das war im Dezember 2021 die Präsidentschaftswahl, März 2022 dann der Amtsantritt von Gabriel Boric, im letzten September am 4. Dann das Referendum über die ausgearbeitete Verfassung. Und jetzt im Jahr 2023 der zweite Verfassungsprozess. Das ist so oder so, auch wenn sich wahrscheinlich viele wie ich einen anderen Ausgang gewünscht hätten, Geschichte und historisch, was in diesen vier Jahren, in drei Jahren und in diesem Jahr jetzt noch in Chile passiert ist. Ganz kurz nur nochmal zum Hintergrund. Im Film sind ja einige wesentliche Dinge auch angedeutet werden. Ich finde das angedeutet worden. Ich möchte es auch gar nicht vertiefen. Nur vielleicht nochmal so für die Frage, warum ist die Verfassungsfrage in Chile jetzt nicht nur wegen der lateinamerikanischen Konjunktur von verfassungsgebenden Versammlungen und neuen Verfassungsprozessen, sondern auch historisch aus der Diktatur kommt, auch eine zentrale politische Frage gewesen, die auch im Aufstand dann relativ schnell von vielen gestellt wurde und die Forderung eben erhoben wurde, dass es eine neue Verfassung endlich geben möge, die jetzt immer noch gültige Verfassung Chiles, diesmal aber eben dann selber schuld, muss man ja sagen, stammt ursprünglich aus dem Jahr 1980, also kommt noch tatsächlich aus der Diktatur. Vieles habt ihr ja gesehen, was quasi die politischen Resultate auch dieser Verfassung sind, aber es ist eben wichtig, dass viel, was die chilenische Gesellschaft ausmacht und die soziale und politische Realität ausmacht, nicht an der Verfassung vorbei, gegen die Verfassung oder in irgendeinem politischen Vakuum geschehen ist, sondern wirklich auch Verfassungsrang hat. Das gilt sowohl für das Militär, dem die Carabinieri, also die Militärpolizei, untergeordnet ist, als auch für den Neoliberalismus himself, also wirklich die politische Ökonomie Chiles. All das hat Verfassungsrang, ist expliziter Teil dieser Verfassung und nicht nur irgendeine Grauzone oder etwas, wogegen man mit Verfassung oder mit Grundrechten, wie das hier ja auch ab und an mal passiert, ankämpft, sondern der Neoliberalismus und auch die Polizeigewalt, so kann man es auch sagen, sind eingeschrieben in dieser Verfassung und stehen unter einem gewissen rechtlichen und politischen Schutz. Und auch viele Prozesse und Bewegungen sind eben nach dem Ende der Diktatur auch an dieser Verfassung und an dem Schutz, den sie bietet, gescheitert tatsächlich. Also grob diese zwei Sachen, autoritärer Neoliberalismus, haben wir ja immer gesagt, autoritärer Neoliberalismus per Gesetz. Das Militär und die Chicago Boys haben diese Verfassung geschrieben. So, dann ist eben im Aufstand immer wieder diese, die Forderung nach einer neuen Verfassung erhoben worden. Und dann, wie ich es ja eben kurz nochmal rekapituliert habe, gab es die Wahl zu dem neuen Verfassungskonvent. Und dann eben einen doch in vielerlei Hinsicht bis heute und heute immer noch spannenden Prozess, der stattgefunden hat. Also beim Plebiszit haben 78% etwas über 78% der Wähler für eine neue Verfassung und knapp 80% für eine reine verfassungsgebende Versammlung gestimmt. Dann die Wahl, habe ich eben schon gesagt, in der 155 Mitglieder des Verfassungskonvents gewählt wurden. Im Prinzip, wenn man es mit deutschen Begriffen sagt, Wahlkreisabgeordnete waren das. Also viele der Kandidatinnen waren jetzt gar nicht in der großen politischen Öffentlichkeit bekannt, sondern haben diese Wahlen tatsächlich gewonnen, weil sie Stadtteilaktivisten, lokale, regionale Aktivistinnen waren und da eben eine gewisse Bekanntheit auch genossen haben, also direkt Kandidaten und Kandidatinnen waren. Die Versammlung war paritätisch besetzt von Anfang an und gleichzeitig gab es ein Quorum auch für die indigenen Völker mit insgesamt 17 Sitzen, den Großteil davon der Mapuche-Bevölkerung vorbehalten waren. Es gab eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie auch andere als die Mitglieder des Konventes Vorschläge für Verfassungsnormen einreichen konnten und einen großen Prozess der Bürgerbeteiligung, der im Prinzip darin vorgesehen war. Die verfassungsgebende Versammlung hat gearbeitet in 7 Kommissionen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, als ich dann vor Ort war in Chile, tatsächlich selbst auch nochmal so ein bisschen mir nochmal klar wurde, dass eben eine Verfassung zu schreiben tatsächlich etwas anderes ist als eine politische Forderungsliste irgendwie in Gesetz. Also es ist eben nicht einfach politische Gesetze zu machen, sondern es ging wirklich ums Ganze. Es ging um den Aufbau des Staates, es ging um auch die Neuschaffung von politischer Institutionen, die also der Verfassungstext dann sah tatsächlich die Abschaffung des Senates vor. Also die zweite Kammer in Chile, immer noch die eine skurrile, archaische politische Organisation. Es ist jetzt nicht wie das House of Lords im Vereinigten Königreich, aber es kommt dem schon ziemlich nahe. Also all diese Fragen sind tatsächlich eine Grundrechtskommission, in der tatsächlich Grundrechte und neue Grundrechte ausbuchstabiert wurden, wo auch vorgesehen war ein Recht der Natur und sogar eine Art Schiedsgericht, da, wo man eben die Rechte der Natur hätte auch einklagen können oder Rechtsbrüche hätte melden können. Das Justizsystem sollte neu ausbalanciert werden. Es gab tatsächlich insgesamt für das Staatswesen die Idee der Dezentralisierung, also eines Föderalismus, den auch neu aufzubauen, mit neuer Macht auszustatten gegen die zentralstaatliche Strukturen und so weiter und so weiter. Also es ging wirklich ums Ganze und um alles. Und diese Kommissionen waren sehr wichtig, in denen hat man also die wurden Vorschläge und die Ausarbeitung dieser Vorschläge quasi delegiert. Diese Kommissionen haben dann Vorschläge gemacht, die wiederum wurden dann in dem großen Konvent, wo die 155 Abgeordneten drin saßen, die jeweils in einzelnen Kommissionen auch mitgearbeitet haben, dort wurden die eben dann abgestimmt. Also das ist der Prozess gewesen. Die Kommissionen haben gearbeitet und im Verfassungskonvent wurden diese erarbeiteten Vorschläge dann eben angenommen oder abgelehnt oder an die Kommission zur Überarbeitung gegeben. Das heißt, man hatte wirklich einen Prozess, Wahlkreisabgeordnete, Leute aus der Bevölkerung, viele ganz normale Leute sind in diesen Konvent gewählt worden und haben dann in den Kommissionen in der Regel für das Thema, wo sie sich auch gut auskannten oder wozu sie ohnehin schon politisch gearbeitet haben, haben an diesen Fragen gearbeitet, also Umweltaktivisten zum Beispiel klassisch in der Umweltkommission. Also wirklich Leute aus der Bevölkerung haben mit ihrer Sachkenntnis und mit ihrer Erfahrung oftmals von der Straße diese Verfassung eigentlich geschrieben und trotzdem sind sie gescheitert. Gut, das sind jetzt nochmal so ein paar paar Reminder trotzdem. Der erste Verfassungsentwurf, der dann von einer Harmonisierungskommission nochmal bearbeitet wurde, also auch auf seine juristische Konsistenz, hatte 499 Artikel. Ich weiß nicht mehr, wie viele Artikel das deutsche Grundgesetz hat, aber es sind deutlich weniger. Also es wäre die größte, längste Verfassung, weltweit und aller Zeiten geworden, auch wenn sie dann von der Harmonisierungskommission auf 360, etwas um 360 Artikel zusammengestrichen wurde. Was auch sehr wichtig ist, das zu erinnern, weil das auch ein seriöser Einwand war gegen diesen Prozess. Natürlich ist eine Verfassung eben nicht einfach, hat den Rang eines Gesetzes. Man beschließt jetzt, keine Ahnung, man baut eine Autobahn oder das Schulsystem wird geändert, das Abitur wird zentral gemacht, sondern eine Verfassung ist ja auch der Gesetzesrahmen und somit bedeutet es, dass man eine neue Verfassung, einen neuen Gesetzesrahmen, einen neuen Staatsapparat, einen neuen juristischen Apparat, eine neue Verfassungsauslegungspraxis hätte implementieren müssen. Das heißt, so eine Verfassung hat dann nicht einfach wie ein Gesetz Gültigkeit, sondern es hätte nach Schätzung von diesem Prozess sehr aufgeschlossenen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, sowas wie 7 bis 10 Jahre gedauert, bis diese neue Verfassung tatsächlich Realität gewesen wäre. Das heißt, der Prozess war nicht am Ende oder wäre nicht am Ende gewesen, selbst wenn das Referendum gewonnen worden wäre, sondern man hätte eigentlich am Anfang gestanden eines großen und auch langen Umbaus. So, jetzt zum Referendum selbst. 13 Millionen Wählerinnen, es gab Wahlpflicht beim Referendum, anders als bei den vorangegangenen Wahlen, sowohl der Präsidentschaftswahl als auch den Abstimmungen über die Verfassungsversammlung. 85% der mit Wahlpflicht aufgerufenen Wählerinnen sind an die Urne gegangen. 8 Millionen, also 62%, haben gegen die neue Verfassung oder den Entwurf zu einer neuen Verfassung gestimmt. In allen Regionen des Landes, bei Männern und Frauen, in allen Altersgruppen, in allen sozialen Schichten, in Gebieten mit indigener Mehrheit, sogar in den Gefängnissen und in den sogenannten Zonas de Sacrificio, also den Opferzonen, denen zum Beispiel kein fließend Wasser für Privathaushalte mehr vorhanden ist, wie in Petorca, das, was ihr gesehen habt und auch wo wir gewesen sind, hat das Rechazo, also die Ablehnung, überwältigend gesiegt. Nur in 8 von über 346 Kommunen, gewann das Apruebo und auch das nur knapp. Und in Santiago waren, glaube ich, alle dieser Kommunen tatsächlich richtige Mittelstandsviertel, also in Deutschland vergleichbar vielleicht mit dem Prenzlauer Berg, den viele kennen, oder also eher eine, hier würde man sagen, oder wenn es hier gewesen wäre, wären es wahrscheinlich grüne, saturierte, mittelständische Gustenhof, da war ich heute schon. Also gar nicht, ich habe jetzt gar nichts gegen solche Stadtteile, aber es sind jetzt eben nicht die Armviertel gewesen, in denen man gewonnen hat, sondern im Gegenteil, das ärmste Fünftel der Wählerinnen hat am deutlichsten gegen den Verfassungsentwurf gestimmt und auch in den Orten in Santiago, wo eben nicht nur die Ärmsten wohnen, sondern wo auch der Aufstand tobte, wo die Polizeigewalt noch deutlich massiver war als jetzt bei den zentralen Kundgebungen, dort, wo auch der Mittelstand und seine Kinder teilgenommen haben. Also überall dort gab es überhaupt gar keine Identifikation oder eine sehr geringe Identifikation mit diesem Verfassungsentwurf. Also auch dort, wo der Aufstand tatsächlich nicht nur vielleicht beklatscht wurde, sondern wo er selbst auch stattgefunden hat. Und auch unter den Frauen, gerade unter den jungen Frauen, gewann das Rechazo mit 58%, also den Frauen unter 34 Jahren und auch bei allen anderen weiblichen Altersgruppen war die Ablehnung hoch oder noch höher. Das ist im Prinzip jetzt in einigermaßen Kurzform, hoffe ich, die Gemengelage gewesen und auch das Ergebnis dieses Referendums. Und es stellt sich natürlich jetzt die Frage nach Fehlern, natürlich. Das ist aber nicht jetzt in erster Linie meine oder unsere Frage, denke ich. Das ist auch ein Prozess, der tiefer gehen wird und der auch noch in vollem Gange ist. Also die Frage nach Fehlern. Aber es stellt sich zuallererst mal die Frage, denke ich, nach Erklärungen und vor allen Dingen auch nach dieser Unterbrechung eines Prozesses, den man lange als einen linearen Prozess wahrgenommen hat. Also Aufstand, Referendum, linker Präsident, verfassungsgebende Versammlung und dann eigentlich das Sahnehäubchen. So hat also ein Siegeszug, der an den Urnen zumindest seinen letzten Termin hatte. Und zudem ist auch Du hast es eben kurz gesagt, wir haben schon auch kritische Stimmen gehört. Es gab Leute, die sich Sorgen gemacht haben, schon im März, als wir da waren, also knappes halbes Jahr vor dem Referendum, aber doch eigentlich einer großen allgemeinen Zuversicht und am Tag selber noch unter sehr, sehr vielen Leuten eine Klarheit darüber, dass man wohl wird das gewinnen. Knapp, das haben viele schon gesehen. Und man hat sich ja auch am Anfang ein Ergebnis von 70 oder 80% gewünscht, weil man eben gesagt hat, eine neue Verfassung darf nicht mal eben so mit einer kleinen Mehrheit gewinnen, sondern muss so breit wie möglich unterstützt werden. Aber all das nicht stattgefunden, sondern es gab eben eine krachende Niederlage. Und ich habe jetzt nochmal 2,5 Punkte zusammengetragen, die wir auch aus der Diskussion jetzt mit unseren Partnerorganisationen und mit unseren Freundin dort ja so als einen kleinen Zwischenstand vielleicht präsentieren können, und dann freue ich mich mit euch darüber zu diskutieren, weil das eine oder andere vielleicht mindestens auch für Lateinamerika, aber vielleicht auch sogar global Verwandtschaften hat, sicherlich nicht genau gleich ist, aber doch politische Phänomene, die nicht nur Chile-spezifisch sind, würde ich sagen, sondern dem Neoliberalismus und auch seine autoritären Formen durchaus zugehören. Also ja, die große Frage, El Pueblo Unido, durchaus hoffnungsfrohen, zu Recht hoffnungsfrohen Film kam am Ende noch das Victor Jara-Lied und dann die Parole. Und auf dieses Pueblo Unido hat man wirklich auch gesetzt und auf seine Einigkeit und auch auf seine Klarheit dann in dem letzten Referendum. Ich habe ein Zitat jetzt gar nicht, weil ich sie so toll finde, sondern weil sie das gut auf den Punkt bringt, was viele dieser ablehnenden Haltung jetzt noch nach Hoffnungsgeste unterschieben wollen. Die anarchistische Internetzeitschrift, das hat meine Kollegin Katja Maurer rausgesucht, Lobo Suelto, also der nicht angeleinte Wolf, schrieb wenige Tage nach dem Referendum, der Destituierende, also auch irgendwie der zerstörerische oder angreifende Gestus ist weiter auf den Straßen, an den Urnen auf Kurs. Der Rechazo, die Ablehnung, hat ein Niveau des Nicht-Einverstandenseins erreicht, das sich nicht einfach nur als Ablehnung eines juristisch-administrativen Textes in einem souveränen, gleichen und auf Rechte basierenden Land verstehen lässt. Es handelt sich um eine Kraft, die sich nicht zwischen links und rechts einordnen lasse, sondern eher zwischen oben und unten. Das ist jetzt sozusagen die hoffnungsvolle Botschaft des anarchistischen Internetmagazins. Perina Ferretti, unsere Freundin und Mitstreiterin von unserer Partnerorganisation Nodo 21, hat jetzt bis vor kurzem auch auf unserer Seite das chilenische Tagebuch geschrieben, also so eine Reflexion über die letzten anderthalb Jahre immer wieder. Ist auch, glaube ich, heute noch das eine oder andere lesenswert. Perina schrieb für uns jetzt in ihrem letzten Eintrag, fast 5 Millionen Bürgerinnen und Bürger gingen aufgrund der Wahlpflicht wahrscheinlich zum ersten Mal wählen. Die große Mehrheit dieser neuen Wählerinnen entschied sich für die Ablehnung, weil sie der Politik generell mit Ablehnung und Misstrauen begegnen. Diese neue Wählerinnengruppe, die für den Rechazo votierte, kann man nicht ohne weiteres als rechts bezeichnen. Aber man muss davon ausgehen, dass die extreme oder populistische Rechte, die in Chile wie weltweit zunehmend an Einfluss gewinnt, in der Lage ist, diese unzufriedenen Sektoren anzusprechen. Und damit ist natürlich auch eine Frage gestellt an die Qualität des Aufstandes. Also ihr seht es. Die Anarchisten sagen, es ist eben nicht links und rechts, es geht um oben und unten. Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft in ihrem Fall. Man kann das aber natürlich auch umdrehen. Man kann sich fragen, während in dieser Einfachheit und Klarheit des Aufstandes, wo es eben um oben und unten geht und auch eine klare Feindbestimmung, unklare politische Forderungen, eine grobe Richtung, während da noch alles klar zu sein scheint, ist dann in dem Moment, wo es wirklich um den politischen Wandel geht, um Transformation und nicht nur um Forderungen, ist auf einmal gar nichts mehr klar. Und das war ja bei der Präsidentschaftswahl auch schon so. Viele, das ist eine mathematische Gewissheit, viele derjenigen, die den Aufstand getragen und unterstützt haben, unterstützen dann erst einen rechtsextremen Kandidaten und später blockieren mit ihrer Stimme relativ aktiv diese neue Verfassung, an der man ja vieles kritisieren kann, aber die doch nicht nur besser war als die alte, sondern einen tatsächlichen Wandel einleiten wollte und den auch eingeschrieben hatte. Das heißt, es gibt natürlich auch eine Frage rückblickend auf das, was wir im Film gesehen haben, nämlich was genau war eigentlich dieser Aufstand? Was genau sind vielleicht auch Aufstände anderswo, die wir in der Regel, ich gehöre durchaus auch dazu, also es ist auch eine Selbstkritik darin, die wir in der Regel aus der Ferne immer sehr eindeutig und sehr klar und sehr hoffnungsvoll ja, beschreiben und mit viel Emphase auch abfeiern und unterstützen. Und was ist mit dem in Ihnen zum Ausdruck kommenden Moment von Antipolitik? Also wie entwickelt es sich weiter? Ja, es gibt die klare und auch nachvollziehbare Frustration und Wut über eine politische Elite und ein politisches System, in dem kein Wandel mehr geht. Und diese Ablehnung entwickelt sich dann aber im zweiten Schritt, zumindest in Chile, auch als eine Ablehnung für alle anderen Vorschläge, dieses System auch aufzubrechen. Ja, also eine wesentliche Strategie der Rechten, die extrem funktioniert hat, wir kennen das aus Brasilien von Bolsonaro, wir kennen das von Trump, war, dass man im Prinzip sich zum Anti-Establishment erklärt hat und gesagt hat, da sitzen die Mittelstandsfeministinnen und die Soziologiestudentinnen und die Philosophen, die sitzen da rum in diesem Verfassungskonvent, die kommen nicht aus dem Volk, die quatschen da irgendwas, die machen irgendwelche Paragraphen, die keiner versteht. Und ihr, die einfachen Leute, ihr werdet hier mal wieder über den Tisch gezogen. Also diese Rhetorik und dieser Versuch, gut bekannt, selbst hier würde ich sagen, gibt nicht die populistischen Figuren auf diese Art, wie es sie in Chile oder in den USA gibt, aber es gibt durchaus auch viele politische Entwicklungen in den letzten Jahren, die auch diese Figur haben, wo auch das Anti-Establishment-Moment nicht mehr klar links ist, sondern rechtsoffen, Ressentiment geladen funktioniert. Es ist der Rechten zumindest gelungen, in Chile auch diese Dynamik des Aufstands aufzugreifen und sie gegen die neue Verfassung zu drehen. Und das ist natürlich, also man kann auch anders sagen, es ist ihr sogar besser gelungen, das Moment des Aufstands aufzugreifen, als es der verfassungsgebenden Versammlung gelungen ist, wenn man es etwas zugespitzt sagen will. Zumindest in der öffentlichen Darstellung und im Wahlkampf. Und das ist natürlich bedenkenswert. Ein zweiter großer wesentlicher Punkt, ich denke, er ist auch in Chile besonders virulent gewesen, aber auch überall anders interessant und auch eine Lehre, die woanders allen etwas sagen kann, dass die Medien eine überragende, und das ist vielleicht auch das Moment, was nicht so sehr selbstverschuldet ist, wie vielleicht der Verfassungskonvent und auch die beteiligten Akteure hätten merken müssen, dass sie mehr und anders auch hätten vermitteln müssen. Die Medien und auch die autoritäre Rechte können sich unmittelbar quasi ohne jede politische Vermittlung, ohne die Straße, ohne politische Diskussion einfach mit Fake News eines großen Teils der Bevölkerung bemächtigen. Dass die Leute gucken Fernsehen, sie haben sich was erzählen lassen, das muss man auch so klar sagen, sie haben sich auch nicht interessiert. Es ist bis zum Schluss das Gerücht gegangen, die neue Verfassung erlaube Abtreibungen bis zum 9. Monat und so weiter und so weiter. Und man kann im Großen und Ganzen sagen, die Medienkampagne der Rechten hat absolut verfangen. Sie hat alles auch, was der Aufstand und die Zeit danach eigentlich möglich gemacht hat, an einer eigenen politischen Räumen auch zunichte gemacht. Und am Ende kam dabei raus, die Menschen fürchteten, ihre Häuser, ihre Rente zu verlieren, wollten keinen plurinationalen Staat. Und man muss sich natürlich fragen, wenn jede Idee von sozialem Wohnungsbau oder von einem Rentensystem oder auch von der Anerkennung indigener Identität dann umgedeutet wird in einen Angriff auf den Einzelnen, auf das kleine Privateigentum, auf die Identität des Einzelnen und wenn es Medien gibt, denen das so gelingen kann, dann ist natürlich auch mit einem Teil der Bevölkerung, so hart das auch klingt, ist es dann schwer, diese wirklichen Prozesse des Wandels auch zu machen, sondern es bleibt bei der Unzufriedenheit und dann schreckt man eben zurück. Jetzt mein letzter Satz, hoffentlich, dann bin ich fertig. Es ist natürlich, stellt all das, was ich gerade schon gesagt habe, auch ein bisschen eine Frage an diejenigen, an die Qualität der Unzufriedenheit, an die Qualität des Aufstandes. Also sind diejenigen, die den Neoliberalismus 2019 herausgefordert haben und sich Wandel wünschten, sind sie dann nicht doch auch auf eine Art man kann auch sagen, sind wir nicht auf eine Art, also es geht mir jetzt nicht darum, über das Volk oder die Menschen zu sprechen von oben herab, aber inwieweit in einem Moment, wo es dann wirklich um Veränderung geht, inwieweit sind die Menschen und wir dann auch bereit, diese Veränderung wirklich zu wagen und auch überhaupt einen Horizont zu haben, wie eine andere und eine vielleicht auch bessere und auch eine vielleicht schwer zu erreichende neue Gesellschaft aussehen kann, was es auch so abverlangt, sie aufzubauen, dass es natürlich auch ein Moment von Verzicht und von Arbeit bedeutet und dass es eben nicht einfach nur damit getan ist, in so einem Moment zu sagen, wir wollen mehr verdienen, wir wollen es ein bisschen besser haben, aber ansonsten soll eben alles so bleiben, wie es ist. Und das ist dann jetzt wirklich mein letzter Satz. Ich habe mir in Vorbereitung auf heute nochmal die letzte Lateinamerika-Woche angeguckt. Da hat Claudia Zieler von der SPB, glaube ich, war das, von dieser Ambivalenz schon gesprochen. Also sie hat gesagt, der Prozess der neuen Verfassung steht unter der Herausforderung, dass die Leute wollen, dass alles anders wird, aber gleichzeitig wollen sie auch Ordnung und wollen eigentlich, dass sich überhaupt nichts verändert. Und sie hat recht behalten, glaube ich. Und das ist dann natürlich in so einem Moment, wo sich wirklich mal alles ändern soll und dann die Leute sagen, nee, lieber doch nicht, eine traurige Lektion. Danke für eure Aufmerksamkeit.